Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar.
Weinen stürz ich mich zu deinen süßen Füßen. Du siehst mich an, wehmütiglich, und schüttelst das blonde Köpfchen aus deinen Augen. Schleichen sich die Perlentränentröpfchen. Du sagst mir heimlich ein leises Wort und gibst mir den Strauß von Zypressen. Der Strauß ist fort, und fort hab ich vergessen.
Ihr hörtet ein Gedicht von Heinrich Heine aus dem Gedichtzyklus Lyrisches Intermezzo in der Vertonung von Schubert, hier gesungen von Fritz Wunderlich, und damit begrüßt euch Lukas Hohlfeld zur diesmonatigen Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Um Heinrich Heine soll es auch in der kommenden Stunde gehen. Am 13. Juli hat Klaus Briegleb einen Vortrag über Heinrich Heine und dessen Beziehung zum Präkommunismus bzw. Frühsozialismus gehalten. Auszüge aus diesem Vortragsgespräch werdet ihr gleich hören. Klaus Briegleb ist Literaturhistoriker und langjähriger Heine-Forscher. Darüber hinaus hat er sich mit der Philosophie des deutschen Idealismus, mit der Literatur der Protestbewegung von 68 sowie mit dem Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsliteratur beschäftigt. Im Ankündigungstext zum Vortrag, der im Rahmen der Reihe Kunst, Spektakel und Revolution hier in Weimar stattgefunden hat, war ein Zitat von Klaus Briegleb zu lesen, das ich dem Vortragsmitschnitt voranstellen möchte. Briegleb schreibt: Der zynische Materialismus Heines leistet dies. Er spaltet in der Erinnerung die falschen Vereinheitlichungen im revolutionären Denken wieder auf und stellt die gespannten Beziehungen des Intellektuellen genauer auf die wirkliche Wirklichkeit menschlicher Alltagserfahrung ein. Heine zudem spricht als Künstler, als das Genie eines ästhetischen Materialismus, der die Tröstungen der Schönheit für das wirkliche Leben der Menschen auch dann noch bereithält, wenn sie von der Schwelle des Grabes herübersprechen muss, das ihr in der modernen Menschheit geschaufelt wird. Hier wird nun die politische Dimension von Schönheit und Trost erkennbar. Marx weiß, dass Heine, einer der frühen, großen deutschen Kritiker der Entfremdung des Menschen von sich selbst unter den Bedingungen einer kapitalistischen Gesellschaft ist. Welchen Preis der Dichter für seine Kritik zu zahlen hatte, weiß Marx auch. Er kannte inzwischen selber die, wie Heine es nennt, schreckliche Krankheit des Exils, die Armut. Soweit das Zitat. Mit einigen Überlegungen zur Beziehung zwischen Heine und Marx, zur Kunst der Polemik und zum Begriff des zynischen Materialismus hört ihr nun Klaus Briegleb.
Der Marx hat den Heine, der Heines älter, auch verehrt, war so rum vor allem. Als Polemiker, ja, auch, da hat er ihn tatsächlich nachgeahmt. Auch, ja. Es gibt auch Anmerkungen zu Heine im Kapital und in den Grundrissen zur politischen Ökonomie. Da wird klar, dass Heines Radikalität im Zu-Ende-Denken einer Kritik, die auch keinen Halt macht vor der Person des Kritisierten, Heine vorbildlich fand. Das hat Marx auch gemacht. Der hat vernichtend kritisieren können. Dahinter steckt aber der Wille zur Auseinandersetzung mit dem, was diese kritisierten Leute zu vertreten haben. Es ist ganz selten, dass Marx, häufiger passiert es bei Heine, dass sie über die Sache, die kritisiert, sozusagen durchleuchtet und zur Diskussion gestellt werden muss, die Person auch angreifen. Das hat Heine bei Platon gemacht und das hat er bei August Wilhelm Schlegel gemacht, hat man ihm sehr viel gebildet. Bis heute lastet ein Fluch auf ihm, seitens also von Leuten wie Hans Meyer zum Beispiel, die diese Art von Polemik, die ad personam geht, total ablehnen, verabscheuen und diesen Abscheu dann auch auf die Person des Kritikers beziehen. Das im Vorfeld dieser Frage, es könnte sein, dass der Zynismus als Begriff irgendwie von da, wenn es aus dem Buch ist, rübergezogen ist. Der Begriff des Materialismus bietet sich an, mit Zynismus auch zu verbinden, wenn man ihn griechisch liest, also den Kynismus sozusagen, die Zyniker denkt, das hat also Sloterdijk ja wieder aufgetischt in seinem ersten bedeutenden Buch. Deshalb kann man sich darauf vielleicht ein bisschen beziehen. Das ist eine Denkweise, die den Materialismus sehr ähnlich sieht, weil er zunächst mal entkleidet und schamlos in der Methode sein muss, sonst wird nicht aufgedeckt, was man gesehen hat. Das muss sozusagen schonungslos auch gegen sich selbst, mit, was man heute zynisch nennt, entwickelt werden. Man weiß aber inzwischen, dass Zynismus auch ganz schrecklich sein kann, wenn er so eine Haltung bloß noch ist. Dann würde ich lieber sagen Sarkasmus. Also Heine war ein Sarkast, wie Marx ein Sarkast war. Das war auch kein Wunder, was die gesehen haben, wenn sie analysiert haben. Also Marx in seiner in Kritik der politischen Ökonomie ist ein radikaler Denker, der auf die Wurzel von Missständen geht und dem es dann auch gar nicht mehr um die Missstände geht, die er nicht ändern kann, ohne zu Ende gedacht zu haben und andere in dieses Denken einzubeziehen, Genossen zu finden, die aus dem Denken dann eine Praxis machen. Und auf diesem langen Weg von dem Erleben von Elend, Leid, Unterdrückung, qualvollem Armutsleben und so weiter, der Weg von dort, von dieser Phänomenologie des Elends im Industriezeitalter bis hin zu den Wurzeln dieses Elends, ist ein langer Weg, da kann er alleine gar nicht zurechtkommen, da braucht er die Genossen, hat er leider in der Weise, die er sie gebraucht hätte, nicht gefunden, auch Engels nicht. Also da kann man Zyniker werden, auf diesem Weg, dass man dann plötzlich doch alleine dasteht. LaSalle hat den großen Erfolg gehabt, weil er ein Manager war. Marx ist an seiner eigenen Armut auch in gewisser Weise zugrunde gegangen. Die haben nichts zu beißen gehabt, diese radikalen Denker. Und da war Heine ähnlich. Und da kann man Zyniker werden, aber wir würden heute vielleicht lieber Sarkastiker. Das hat aber mit dieser radikalen Subjektivität etwas zu tun, die Heine einleuchtend für Marx als Poet vorangetrieben hat, während es natürlich Trennungen zwischen den beiden gab. Das muss man jetzt vielleicht nicht ausführen. Aber die Begrifflichkeit, die sich um den Gebrauch des Wortes Material, Materialität, Materialismus, schließlich historischer Materialismus herumlegen und herumranken, wirklich sehr viel gestaltet. Das endet bei dem letzten großen Hegelianer und Marxisten, das ist Walter Benjamin, der auch den historischen Materialismus eingefordert hat für den Geschichtsschreiber, der die Momente der Erkennbarkeit aus der Gegenwart nimmt, ob das das Elend ist oder ob das eine Erscheinung im Stadtbild ist und von dort aus sozusagen die Wurzeln in der Geschichte aufsucht und sie aktualisiert, sie erkennbar macht. Das ist ein ganz ähnlicher Gestus, den Marx auch gehabt hat. Aber was man inzwischen zum Materialismus sagen muss, ist eigentlich, dass er verkommen ist als Theorie. Also purer Materialismus, das ist heute ein Schimpfwort. Darüber möchte ich mich jetzt aber nicht aufhalten, denn so ist die Frage ja auch nicht gemeint. Ich weiß es wirklich nicht, was dieses Zitat genau sagen kann. Das ist nicht sehr erleuchtend, finde ich. Es tut mir leid.
Ich hab hier sozusagen in der Heine-Biografie von Max Brod gerade sozusagen einen Vers von Heine, wo er über einen Klassenkonflikt spricht. Vielleicht kann ich das auch einfach mal vorlesen. Mhm. Heine schreibt, und teilte ein die Menschen in zwei Nationen, die sich wild bekriegen, nämlich in Satte und in Hungerleider, weil ich zur letzterer Partei gehörte, so musste ich mit den Satten oft mich balgen, doch habe ich eingesehen, der Kampf ist ungleich.
Ja, ein bisschen gefälscht ist seine Zitat, aber...
Von Max Brod.
Ja. Das macht ja nichts. Das ist sozusagen aus dem Gedächtnis zitiert. die Hungerleider und die Satten. Das ist paraphrasiert ein Gedicht aus dem Romanzero von Heine. Da sind wir bei einem Problem, wo ich gerne wissen möchte, was Sie da wissen wollen. Denn da trifft zu, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ganz schwer, die Komplexität und Vielseitigkeit Heines an solchen Momenten, die man in so einer Formel vor sich sieht, wirklich anschaulich machen zu können und nachvollziehen zu können. Klar ist und einfach ist, dass der Heine die Klassengesellschaft abgelehnt hat und dass er den Zynismus des Reichtums, den Betrug des Reichtums, wie Jesus von Nazareth gesagt hat, natürlich vorführt und verabscheut. Er hat selber genug gelitten unter der Arroganz der Reichen. Sein eigener Onkel gehörte dazu, von dem er sich aber auch aushalten ließ. Da war er auch Zyniker. Aber man kommt doch wieder hin zu diesem damals möglichen Begriff des Zynismus. Warum soll ich von meinem Onkel nicht Geld fürs Studium nehmen, wenn bei dem Studium etwas herauskommt, was der sowieso nicht versteht? Da ist Heine Witzling und macht das auch gerne mal ein bisschen übertrieben. Aber was hier dieses Problem der Armutserfahrung und des Leidens unter der Arroganz des Reichtums betrifft, gibt es nicht nur die einfachen Formeln und die durchschaubaren einfachen Affekte, die Affektlagen, die dazu gehören, also Unterdrücktheit und Unterdrückung oder auch Verfolgung. Und das geht bis zum Talmud zurück, Heine zitiert das, meine Familie, ich habe eher zu den Verfolgten als zu den Verfolgern gehört. Das ist sozusagen von dem Talmud festgelegt, dass es eine urmenschliche Erfahrung sein kann. Modernisiert, ins 19. Jahrhundert übertragen, führt diese polemische Affektlage gegen diese Klassenverhältnisse natürlich dazu, eine Theorie zu suchen, ein Denken zu entwickeln, das nicht beim puren Affektausdruck bleibt, sondern, wie ich vorhin schon sagte, auf Ursachen zu studierte und Menschen einbeziehen wollte in diese Ursachenforschung und daraus eine Handlung zu machen, wie Hannah Arendt das übrigens auch sehr, sehr schön beschreibt, die den Pragmatismus, also die Theorie des Handelns über die pure Theorie gestellt hat, da ist sie dem Heine auch sehr nah. Und insofern war Heine ein Marx-ähnlicher, ein vormarxistischer oder mitmarxistischer, ein Marx-freundschaftlicher Denker über die Missverhältnisse der Klassengesellschaft seines Jahrhunderts gewesen. Jetzt aber das Komplizierte, in dem Augenblick, wo er lyrisch wird. Und da kommt es ja her. Ich möchte Ihnen eigentlich mal ein Gegenbeispiel vorlesen. Ein Gedicht von Heine, das Einfachheit ausstrahlt, während das Gedicht, das ich, weil es so schön ist und so bildvoll ist, auch nicht im Kopf habe, ich bin auch kein guter Auswendiglerner je gewesen, auf das Brot anspielt, wo er den Reichen, den Sieger hoch zu Ross beschreibt, Heine. Das ist ein ganz tief geschichtetes, romantisches Gedicht der Empörung über die Sieger in der Weltgeschichte. Ein Gedicht, das ganz einfach zu sein scheint, möchte ich dem einfach mal, also dem Inhalt dessen, was wir jetzt hier wahrgenommen haben, entgegenhalten. Und Sie werden sofort merken, dass Sie das wahrscheinlich kennen. Ich hoffe, dass Sie es kennen. Wenn nicht, dann schreiben wir heute noch einen Protestbrief an Ihre Schule. Das ist das erste Gedicht aus dem Zyklus Neue Gedichte, 1944 in Hamburg veröffentlicht. Die Gedichte kannte Marx auswendig. Die neuen Gedichte, der Zyklus Neue Gedichte ist zusammen mit dem Wintermärchen, Deutschland ein Wintermärchen, das wahrscheinlich berühmteste neben dem Buch der Lieder, Verswerk von Heinrich Heine. Und dieses Gedicht, was ich vorlesen will, ist die Nummer 1 dieses Zyklus Neue Gedichte. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Gehört? Sagen Sie mal ehrlich. Wunderbar. Also jetzt lese ich es Ihnen vor. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht und küsse die Marketenderin. Das ist die ganze Wissenschaft. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Trommle die Leute aus dem Schlaf, trommle Reveille mit Jugendkraft. Marschiere trommelnd immer voran, das ist die ganze Wissenschaft. Das ist die hegelische Philosophie. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Ich habe sie begriffen, weil ich gescheit und weil ich ein guter Tambour bin. Ich weiß nicht, ob Sie mir beipflichten, dass das klar und einfach klingt. Ein Gedicht sollte ja auch vielleicht, hat Goethe jedenfalls behauptet, man soll es immer in Prosa übersetzen können, ein gutes Gedicht, sagt Goethe, was natürlich Blödsinn ist. Aber es deutet darauf hin, was er eben meinte, Klarheit. Aber eben eine andere Klarheit, als die Prosa entwickeln kann, die hat auch mehr Platz, meistens. Es wirkt so. Aber hören Sie doch bloß mal diese Refrainbildung, dieselben Zeilen in der Wiederholung. Schon entsteht so eine Leierkasten oder eine Tribunale, eine öffentliche Situation in diesem Gedicht. Das ist die ganze Wissenschaft, das ist der büchertiefste Sinn, das ist die ganze Wissenschaft, das ist die hegelische Philosophie, das ist der büchertiefste Sinn. Das wird wiederholt, das wird sozusagen reimförmig und reigenförmig angeordnet, sodass die einzige Zeile, die einen wirklich stutzig macht vom Wort Wissenschaft, das ist die ganze Wissenschaft abgesehen, das ist ja ein Alltagswort auch, früher hat man auch gesagt, Wissenschaft für Wissen einfach, das weiß ich, das ist meine Wissenschaft. Aber hier ist der Kernsatz, der Kernvers natürlich, das ist die hegelische Philosophie. Mein Gott, diese 100.000 Sätze in einem Satz repräsentiert. Das kann sich ein Lyriker leisten, das kann sich ein politischer Lyriker leisten, der wirken will. Kennen Sie zufällig das Gedicht Die Schlesischen Weber von Heinrich Heine? Lesen. Das ist das Letzte an aggressiver Klarheit, Parteinahme, Solidarität und Dichtkunst. Das ist unglaublich, dieses Gedicht. Es ist ja auch in diesem Band, vierten Band bei der Hansa-Ausgabe enthalten. Aber hier, worauf ich aufmerksam machen will, ist nur dieses. Hegel hat die Klassengesellschaft ja auch gedacht. Und Marx hat ja nicht Hegel abgelehnt, sondern hat ihn nur auf die Füße gestellt, wie er von sich selbst sagt. Das heißt, das sind Philosophen, Hegel, Heine, Marx in der Jahrgangsreihenfolge, die wussten, auch Schiller hat es gewusst, dass es eine Klassengesellschaft gibt. Aber der Schritt dazu ist sozusagen wie ein Stier, der den Kampf annimmt, auf die Hörner zu laden und loszulaufen und daraus eine Philosophie zu machen, eine kritische Philosophie zu machen, eine philosophische oder revolutionäre Dichtung zu machen. Das ist ein Riesenunterschied, Wahrnehmung und Gestaltung. Und das findet sich in der hegelischen Philosophie. Wir können ja gleich mal ein bisschen reingehen. Das muss ich aber wirklich mit Ihnen machen. Sonst ist das, was ich fürchte, passiert, dass man über die Köpfe von Zuhörenden zu philosophieren anfängt, weil Hegel schwierig ist. Man muss ihn ein bisschen auf die Einfachheit seiner Begriffe vielleicht zurückbringen. Das können wir gleich mal versuchen. Aber jetzt hier geht es mir nur darum zu sagen, das ist die hegelische Philosophie, ist die Übersetzung dessen, was Heinrich Heine bei Hegel gelernt hat. Er war ein Meisterschüler von Hegel. Die Übersetzung dessen in Agitation durch lyrische Überzeugungskraft, lyrischen Ton, heinischen, kämpferischen Lyrikton. Das ist eine Übersetzung, eine Übertragung. Die hegelische Philosophie findet in diesem Gedicht nicht statt. Sie ist aufgerufen. Aber es ist eine Behauptung, die dieses Nicht-Stattfinden sozusagen wieder dementiert. Der Appell ist eben drin, nicht jetzt in die Bibliothek und Hegel studieren, sondern darüber nachzudenken, dass man möglicherweise erstmal eine Vorstudie braucht, bevor man Hegel studiert. Das ist die Praxis. Das ist die Erkenntnis, dass gekämpft wird in der Welt und dass man sich diesem Kampf anschließen muss, und zwar auf der richtigen Seite. Das steht hier drin. Es ist die Behauptung, dass es einen Berührungspunkt gibt zwischen dem Trambur, heißt es Trambur? Natürlich. Nicht das R ist so viel. Zwischen dem Tambur und dem Philosophen. Das ist kühn, wenn man das mal sich richtig vorstellt. Diese beiden. Man muss sich den Hegel vorstellen, der immer so über seinem Käse, außerdem hat er geschnupft, also Drogen genommen, hat immer über den Katheter gehangen und hat bla bla bla, würde Heiner Müller sagen, hat seine Philosophie heruntergelabert. Also eine total unpraktische Erscheinung. Und Heine saß im Hörsaal, manchmal ist er eingeschlafen, das stimmt auch, aber nicht bei Hegel. Er sagt genau, eine Harzreise bei welchem Gelehrten er eingeschlafen ist und bei welchen Gelehrten er gescharrt hat oder gefummelt hat. Das ist die Napoleon angegriffen haben. Aber hier ist Heine jemand, der weder schläft, noch trommelt, noch scharrt, sondern der nur sagt, Hegelsche Philosophie, nicht Hegel, sondern die Hegelsche Philosophie muss praktiziert werden. Dann kriegen wir sie voran in dem, was sie weiß, was sie sagt und wie sie methodisch vorgeht. Es ist die Hegelsche Methode, die er meint, die Dialektik. Wir müssen versuchen herauszubekommen, was es ist. Die hier in diesem Gedicht sozusagen proklamiert ist. Und Lyrik bezogen ist auf den, der spricht. Ich bin gescheit. Ich habe diese Wissenschaft gelernt. Ich habe Hegel studiert. Und ich kann euch sagen, Leute, die mir hier zuhören, hört auf meine Trommel, aber bleibt nicht sitzen. Er nennt das Gedicht Doktrin. Bleibt nicht sitzen auf eurem Arsch, sondern es ist die ganze Wissenschaft vorwärts zu gehen, voranzukommen. Und zwar nicht so, wie unsere Politiker das immer, wenn sie die Zukunft sichern wollen, behaupten zu können und zu wollen. Das ist ja ganz was anderes. Das ist wirklich das Gelaber. Hier ist Tat gedacht. Und jetzt müssen Sie das Wintermärchen lesen. Das ist ja sozusagen in der ersten Fassung, in der ersten Veröffentlichung damals sofort das zweite Werk gewesen, nach diesem Zyklus Neue Gedichte. Im Wintermärchen ist diese Tat, Gedanken, Dialektik in einer unwahrscheinlich wunderbaren, unsterblichen, aber auch tragischen Weise dargestellt. Vielleicht kommen wir noch dazu. Jedenfalls, das ist auch Lyrik, dass sich ein Ich darstellt, der gegen das Allgemeine, der sein Subjekt gegen das Allgemeine aufbietet, kämpferisch, der die Trommel dafür benutzt, weil er das alleine nicht schafft, und der mit der Trommel seine Genossen sucht, auffordert, mitzumarschieren. Es ist durchaus auch, ich weiß nicht, ob Sie das hören, militant. Und von militant zu militärisch und von Handlung zu Krieg ist ein Schritt. Auch das ist in diesem Gedicht. Kein Hegel, keine Hegelpraxis ohne Krieg. Also wenn man mal so weiter fantasiert, kann man ein Gesicht durch und durch problematisieren. Und dann wird es wieder kompliziert. Das müssen Sie dann aber auch machen. Denn dann bringt man sich selbst ins Spiel, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Zweifel, die eigenen Missgefühle, die beim Lesen eines Gedichtes ja entstehen können, zumindest dann, wenn man es so, wie ich jetzt angedeutet habe, so ein bisschen ins Prekäre stellt. Vorwärts. Das Horst-Wessel-Lied ist auch, der Horst-Wessel-Dichter hat auch gedacht, das ist das richtige Gedicht für die Generation, die den Krieg wollen soll. Das muss man machen. Man muss Gedichte durchdrehen. Aber in der Gestaltung, in der Gestalt, wie sie hier steht und vorzutragen ist und im Umriss der heinischen Meinung, was er damit bewirken will, auch bleibt, ist das kein Kriegsgedicht.
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen, und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. Zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach,
weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde. Der andere sprach, das Lied ist aus, auch ich möchte mit dir sterben. Doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser, gefangen. Eine Bitte, wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Was ihr Kreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen.
Also der deutsche Dichter, der den deutschen Philosophen sagt, euch muss man auf die Füße stellen, war Heine. Aber er wusste auch, mit welchen Problemen das behaftet ist. Ein Hinweis, dem Sie nachgehen sollten, dann, wenn Sie jetzt von dieser Problematik erfasst sind, will ich ihn geben, auf einen Schriftenzusammenhang bei ihm zur selben Zeit wie die romantische Schule, also früher, fast 10 Jahre früher als dieses Gedicht. Das ist Heines Essay zur Geschichte der Philosophie, zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Da gibt es am Anfang die Szene, wo diese deutschen Philosophen, Brandmarkt, ihr habt Gott vom Thron geholt, ihr seid Kantianer, ihr seid deutsche Idealisten, wir wissen, wie ihr denkt, ihr seid säkular, ihr habt keine Religion, ihr braucht sie nicht, ihr seid Philosophen, aber ihr drückt das in einer Sprache aus, die kein Mensch versteht und der kein Mensch folgen kann. Auch folgen im Doppelsinn des Wortes. Es geht also nicht nur darum, sozusagen dem Heine abzuhören, dass er überhaupt und in einem allgemeinen Sinne sagt, Leute, handelt und denkt und theoretisiert nicht in einer Weise, wo ein Strauß kommt, wie bei den deutschen Gelehrten in ihren Stuben, sondern er ist sich der Probleme bewusst, dass das Denken eine einsame Geschichte ist, dass die Sprache kompliziert wird, wenn man denkt mit Sprache, dass das nicht immer so einfach geht, das ist sein Genie, dass er solche Dinge machen kann, wie so ein einfaches Gedicht, aber Sie merken, wenn man es aufklopft und zerbröselt, kommt die ganze Komplexität wieder raus und das wusste er. So, die Einleitung zu diesem Essay geht über dieses Problem. Er sagt, ihr seid hinter euren Toren, hinter euren Pforten. Ich bin nichts anderes. Ich selber bin Volk. Ich stelle mich da vor die Pforte und was ich verstanden habe bei euch, das ist natürlich eine Untertreibung. Er hat das wahnsinnig studiert und ist ein wirklich toller Philosoph, ein Hegelschüler. Was ich verstanden habe, und es ist nicht besonders viel, aber darauf kommt es an, das drücke ich in einer verständlichen, schönen Deutschen meiner Sprache aus, damit ihr dieses Brot auch essen könnt, was die Gelehrten euch da glauben, zu verabreichen mit ihren Steinen, die man nicht essen kann. Das heißt, der Materialismus ist hier natürlich auch drin, ich selbst bin Volk, ich küsse die Marketenterin. Diese Reklamation des Volkstümlichen, Menschen, die tanzen, essen, schmausen, sinnenfreudig sein möchten und daran nicht gehindert werden durch Ausbeutung und durch zu viel Arbeit und so weiter. Das steckt ja auch in diesem Begriff des Materialismus drin. An dieser Stelle beschreibt er aber, und zwar durch die Tat des Schreibens, dass das eben leider nicht so ist, dass man sich einfach auf die Universitätspforten stellt, ein bisschen studiert und dann hat man übersetzt, was man dort gelernt hat. So geht es leider nicht. Übrig bleibt das doofe Volk und die arroganten Gelehrten eine neue Klassenspaltung. In wenigen Worten gesagt, was da 120 Seiten sagt. So läuft bei diesem Heine. Diese Einleitung ist aber einfach zu empfehlen, weil sie lehrt, welches Problembewusstsein ein Dichter hat, wenn er sich in diese Gelehrtenstube reinsetzt und dort herausholt durch Eigenstudium, an der Seite von Marx, sage ich jetzt mal ein bisschen formelhaft, was man dem Volke geben muss und was es braucht, das kriegt das Volk von selbst nicht. Und das ist dann auch der Punkt, wo er die falschen Tribunen angreift, da wird er wieder Polemiker, dann wird er Kritiker des Republikanismus, die machen sich das alles zu einfach, die essen alle nur so eine Wassersuppe, ich weiß nicht, wie die genau heißt, eine rumforschte Suppe. Das sind Leute, die alles gleich machen wollen, die Leute, die zu groß sind, die werden geköpft und die zu klein sind, die muss man strecken und so weiter. Das ist Republikanismus in polemischer Sicht. Die Gleichmacherei, der Kommune Kommunismus, sagt Marx zu Heine in einem Brief, das wollen wir nicht, das passiert aber und jetzt habt ihr die Republik, ihr habt nicht meinen Segen. Das ist sozusagen die Gebärde Heines, als dann 48 die Republik tatsächlich das herrschende System wird und auch mit Mord und Totschlag endet. Es ist alles nicht so einfach und das Volk ist blöd, das Volk ist nicht gewaschen, weil man ihm keine Waschanstalten gebaut hat, weil man ihm kein Brot gibt und weil man es nicht richtig unterrichtet, aber der Zustand ist so, dass es zum Verzweifeln ist und mit diesem Volk will ich auch nichts zu tun haben. Das raucht, das stinkt und hat schmutzige Hände. Ich purzle mal ein bisschen. Das gehört aber alles in diesen Zusammenhang. Man kann nicht sagen, der Heine ist jemand, der aufruft, Leute seid handlungsfreudig und hört nicht auf die Gelehrten, die drücken sich nicht richtig aus. So einfach geht es nicht. So schwierig das ist. Und deshalb ist er eben ein Dichter, der nach anderen Wegen sucht, sich selbst ins Spiel zu bringen, als Garant dafür, dass das, was er sagt, wirklich mit Herzblut geschrieben ist und auf Erfahrung beruht und nicht irgendwie aus Büchern stammt. Da haben wir jetzt zwei Sachen, die wir, da müssen wir uns jetzt entscheiden sozusagen. Ich würde sagen, wir sollten versuchen, beide Sachen jetzt zu besprechen. Das eine ist, inwieweit ist Hegel in seiner Methode, die Marx durchaus nicht auf die Füße stellen musste, die Methode selbst, das dialektische Denken, nochmal kurz zu vergegenwärtigen, was das auch für einen Dichter heißt, diese Dialektik anzuwenden. Das heißt, das Besondere und das Allgemeine in eine Beziehung zu setzen. Das Besondere, das Objekt, das Allgemeine, die Weltgeschichte mal ganz grob. Und hier jetzt der Kommunismus, der ja ein Produkt der Dialektik ist, als der Kommunismus als Theorie, als Sprache, als Publizistik, so wie Heine ihn wahrgenommen hat in Frankreich. Also da muss ich schon natürlich ein bisschen was dazu sagen, weil das ja auch die Einladung war und der Auftrag. Wenn getitelt wird, Heine mit dem Frühsozialismus bzw. dem Präkommunismus, mit C geschrieben, dass man sieht, man es aus der Zeit zitiert, in Verbindung zu bringen, dann ist das natürlich im Wissen geschehen, also die Provokation an den Referenten, sich dazu zu äußern, dass aus dem Frühkommunismus, aus dem Frühsozialismus, der Kommunismus und der Sozialismus geworden sind und dass sogar, wie wir jetzt gehört haben, Heine sich darauf bezogen hat, auf den entfalteten Kommunismus in einer frühen Phase, aber er war sichtbar und er nimmt für sich in Anspruch, dass er der Erste war, in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, an die er in der Woche ein bis zwei Artikel geschickt hat aus Paris ab 1840, er der Erste und Einzige war einige Zeit lang, die diese Leute dort unten in ihren Kellern und in ihren Schlupfwinkeln beim Namen genannt hat, beim Namen gerufen hat und ihnen sozusagen gerecht geworden ist. Das können wir jetzt gleich noch genauer ausdrücken. Aber was ist eigentlich mit dem Frühkommunisten, mit der frühsozialistischen Poesie, die sozusagen im Titel steht? Das sind zwei verschiedene Dinge. Denn Heine ist nie Kommunist geworden. Aber er war früh Sozialist. Und das muss man natürlich aus der geschichtlichen Formelhaftigkeit solcher Einteilungen, aus so einem Schubladendenken herausholen und muss versuchen, einigermaßen lebendig sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet hat. Frühsozialismus heißt für den Heinrich Heine, Saint-Simonist, also die Lehre von Saint-Simon, jedem das Seine, jeder nach seinen Fähigkeiten und weg mit der Industrie, die nicht das tut, was das Wort von ihr verlangt, nämlich zu produzieren, sondern die eine Ausbeutungsmaschinerie wird. Das hat er in London schon studiert, lange vor Engels. Der wusste das alles, was darauf hinausläuft, was diese Saint-Simonisten dann später auch gemacht haben, als Bankers und als Industrielle und als Aktionäre von Eisenbahnen und so weiter. Hat sich von ihm dann abgewendet. Aber das war eine Denkschule, die war frühsozialistisch orientiert an dem Individuum des arbeitenden Menschen, dem Gerechtigkeit nach seiner Fähigkeit gehört und dafür muss gesorgt werden. Das ist Frühsozialismus, der nie inaktuell werden kann. Das sieht man heute in jeder Zeitung, die wir aufschlagen. Das ist nicht vorbei, das ist nicht erledigt, das ist nicht gelöst. Die Problematik, die damals frühsozialistisch proklamiert worden ist und verraten worden ist, ist in der unverratenen Form nach wie vor ein Grundproblem. Jedem das Seine, nicht so wie die Nazis das gemeint haben, sondern jeder nach seiner, nicht Fasson, das sind alles so Sprüche, die einem dann einfallen, Friedrich II. Jeder nach seiner Fähigkeit. Das ist Gerechtigkeit, die dann entstehen kann. Da kommt Heine her. Nun sieht er in Paris, was aus den Klassenverhältnissen wirkt. Die Juli-Monarchie, ein Wort zu seinem Monarchismus, wäre hier an sich notwendig. Er ist kein Anhänger der herrschenden Monarchie, sondern ein Anhänger der ideellen Monarchie. Der besorglichen, der positiv sorgenden Staatsführung. Das hat bei den Königen besser funktioniert als bei Staatspräsidenten, bei Napoleon III. Daher kommt das, dass er hat auch von Königen den Glanz und die Unantastbarkeit und so weiter. Das sind Dinge, die man nicht so schnell jetzt zusammenscharren kann, warum er ein Monarchist war. Aber er war ein Kritiker der Juli-Monarchie, weil sie mit ihren republikanischen Ansätzen über den Parlamentarismus, die Konstitution, eben genau in diese Richtung steuerte, wieder eine perfekte Ausbeutungsgesellschaft zu werden, die man in England früher hat studieren können, aber die in ganz Europa sich ausbreitet und ich rate unseren Enkeln mit einem dicken Rücken auf die Welt zu kommen, es wird nur Prügel geben, wenn das so weitergeht. Die republikanischen Gesetze sind nichts anderes als eine Art von Zähnen, die die Aristokraten angewendet haben, um das Volk auszuquetschen. Das sind die Gesetze. Also macht euch nichts vor. Da war er wirklich absolut Sarkast. Jetzt aber sieht er die Kommunisten. Das ist ja eine ganz andere Elite, das ist ja eine ganz andere Authentizität. Die Leute im vierten Artikel der Lutetia, das sind diese Berichte, da geht er dort, wo diese Schmiedearbeiter stehen und auf die Esse schlagen, dass die Funken sprühen und Lieder werden dazu gesungen und Schriften werden dabei gelesen. Das berichtet er, das ist der Frühkommunismus sozusagen. Das posaunt er in die Welt. Und jetzt kommt das. Dass immer deutlicher wird, von Bericht zu Bericht, dass er da eine unglaubliche Sympathie hat. Nicht nur, weil sie Hegel studieren und ihre französischen Theoretiker, sondern weil sie sich identifizieren mit dem geprügelt werden, mit dem Leid der mörderischen Arbeit, mit dem Leid der Armut und so weiter, mit der Unbildung, mit dem Schmutz und so weiter. Das muss weg, das muss sich ändern. Da sehen Sie im Affekt, in der Affektsprache, wo er steht. Er wird nie Kommunist. Er wird nie für die Abschaffung des Eigentums plädieren. Da gibt es eine wunderbare Geschichte von ihm selbst. Er trifft einen Kommunisten, einer seiner Freunde, in Paris auf der Straße, der mit einem anderen redet, diskutiert. Stellt sich dazu, hört zu und sagt, was, ihr wollt das Eigentum abschaffen? Ohne mich. Und da sagt der kommunistische Freund, Gemach, wir wollen das Eigentum nicht abschaffen. Wir das Eigentum bekommt, schreibt er, bekommt, Anwendung an Marx, bekommt nur eine andere Definition. Also er kommt mit seinem Witz, das ist der heinische Witz, kommt genau an die Stelle, wo er mit den Kommunisten nicht mehr einverstanden ist. Da, wo die Theorie der Abschaffung des Eigentums dominiert, schreckt er zurück. Das bedeutet aber nicht, dass er die kommunistische Bewegung, die Menschen, die er da sieht, die den Kommunismus in die Welt tragen, ablehnt. Und das geht so weit, und das ist dann diese berühmte Stelle, da sagt die, der Teufel ist zwar ein Logiker, aber wenn es logisch ist, dass diejenigen, die nichts zu essen haben, gerechtfertigt sind, wenn sie sich das beschaffen, so ungefähr sinngemäß, dann muss man den Kommunismus, und wenn die Welt darüber untergeht, bejahen. Es wird nur ein temporäres Regiment sein, das kommunistische Regiment wird nicht von Dauer sein, aber es ist notwendig. Und dann kommt die Geschichtsphilosophie von Hegel durch. Das Allgemeine, in dem Augenblick, wo es allgemein ist, das gedachte Allgemeine, wo es allgemein geworden ist, muss vernichtet werden, damit die Weltgeschichte sich weiter bewegen kann. Das betrifft die Völker, das betrifft die Einzelnen, das betrifft die Doktrinen und so weiter. Also der Kommunismus wird verschwinden, aber er muss erstmal kommen. Und er hat den Auftrag, dieses Bürgerregiment zu vernichten. Da sieht man, da spürt man richtig, wie der Hass auf die Bourgeoisie ihm da die Feder leitet. Das ist Heine als Geschichtsschreiber. Und da gibt es wunderbare Bilder. Er ist bereit, seine Lyrik hinzugeben. Ist er natürlich nicht, aber er schreibt es. Und wenn irgendein Mütterchen mein Buch der Lieder dazu nimmt, eine Tüte zu bilden, um etwas, was sie da braucht, eine Labung sich zu besorgen, dann soll sie das haben. Und wenn die Welt darüber untergeht, sozusagen. Das ist der Heine, der sozusagen auch sentimental werden kann. Wenn er an den Punkt kommt, wo so ein Gedicht nicht mehr taugt. Das ist Frühsozialismus. Aber als er den Kommunismus sieht, wird es ernst.
saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechteschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keine Verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsatzar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.
Im Folgenden hat Klaus Briegleb einen Ausschnitt aus seinem Buch Literatur und Fahndung vorgelesen. Ein Buch, das in den 70er Jahren entstanden ist, als die westdeutsche Studentenbewegung bereits in die K-Gruppen zu zerfallen begann. Ein anderer, kleinerer Teil der Bewegung hatte sich dem Terrorismus zugewandt, die BRD reagierte darauf in aller Härte. Briegleb schildert zunächst, wie vor diesem Hintergrund eine Auseinandersetzung mit Lyrik überhaupt noch möglich war.
Also es ist so, dass in dieser Zeit, als sehr viele Studenten Sympathie hatten für die RAF, man als Hochschullehrer da im Hörsaal war oder im Seminar saß und sich damit auseinandersetzen musste. Man war selbst kein Sympathisant, aber man war ein Sympathisant derer, die zu Unrecht auch des Terrorismus beschuldigt wurden, nur weil sie für gerechte Haftbedingungen eingetreten sind und so weiter. Da war ein unglaublicher Tumult, eine tumultuarische Situation in den Unis, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und in dieser Situation über Lyrik zu sprechen, das war schon tollkühn. Aber es hat Situationen gegeben, wo dann wirklich eine Vermittlung möglich war zwischen der Aufgebrachtheit über die Terrorverfolgungsszene, die Volksfahndung, wie Vogel das genannt hat, in Deutschland, wo also jeder Mensch aufgefordert worden ist, zu denunzieren, wenn er nur glaubte, denunzieren zu müssen, wie bei den Nazis. Das war wirklich eine schlimme Zeit. Und das war sozusagen der Endpunkt des Scheiterns der 68er Bewegung. Das war mir so jedenfalls bewusst. 77 und 78 ist das hier geschrieben.
In welche Stadt?
Hamburg. Und ich habe das aus einer Vorlesung heraus entwickelt. Ich habe in der Vorlesung sozusagen versucht, eine Gemeinsamkeit mit den Studierenden darin zu finden, jetzt die Situation, die herrscht, also dieser Verfolgungswahn, womit ja nicht irgendwie ein Urteil über das Recht zu morden verbunden war, weiß Gott nicht. Das war auch in der Zeit nicht so. Natürlich gab es verrückte und durchgeknallte Leute, aber diese Sympathie für diejenigen, die verfolgt wurden, weil sie für Gerechtigkeit der Gefangenen, für gerechte Behandlung der Gefangenen einzutreten, das war echt und hat so eine Stimmung des Nachdenkens und der Folgegeschichte des Faschismus und so weiter gebracht. Da wurde viel übertrieben. Und ich war bemüht, sozusagen eine Gemeinsamkeit der Empfindungen gewissermaßen herzustellen, auch in der Vorlesung. Und da kam ich auf diesen Begriff und einen Ausschnitt dazu. Also wenn ich mich jetzt bin ich schüchtern, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, dass Heine jetzt mir über die Schultern guckt und sagt, Junge, da muss man nicht schüchtern sein. Die Differenz zwischen den deutschen Mutmaßungen über Heine und seinem Selbstverständnis auf den Straßen von Paris ist ein historischer Ausdruck dafür, dass Heine seit seinem Schritt über die Grenze von Mai 1831 im Mai dem Fassungsvermögen einer Denkungsart fremd geworden und bis heute geblieben ist, die sich in den verschiedensten Spielarten von Bigotterie, den Widersprüchlichkeiten moderner Zeitgeschichtserfahrung verschließt. Nationalismus, Akademismus gepaart mit sozialem Hochmut, Prüderie und ein fader Liberalismus gehören zu diesen Spielarten. Mit seinem Grenzübertritt hat sich Heine endgültig den Nachstellungen der 1000 Denunziationen aus den Reihen der internationalen, wenn auch vorwiegend deutschen intellektuellen Klasse ausgeliefert, die jenen Spielarten frönen. Diese Gegnerschaft ist die Kehrseite von Heines Fortschreiten. Es verdient gerade deshalb diesen Namen, weil es sich keiner Trotzreaktion, keiner Flucht verdankt, das Fortschreiten, sondern einer immer außergewöhnlichen literarischen Offensive. der Offensive in die soziale Stellung des Außenseiters. Es ist die Figur des Kritikers auf der Straße, des ewigen Juden, des Sozialimmigranten, der in dieser Stellung zum Bewusstsein ihrer selbst kommt. Dieses Bewusstsein schließt die Melancholie, die man Heine auf der Seite seiner Propagandisten nicht glauben will, und die Befreiung des Intellektuellen aus den Schranken seiner Borniertheit zusammen. Also Befreiung des Intellektuellen aus der Borniertheit und Melancholie müssen zusammengeschlossen werden. Es führt, wie Heine sich ausdrückt, den Geist zurück zur starken Realität. Auf Kosten der Sicherheit der Seele, auf Kosten von Ruhe und dauerndem Glück. Ich nenne die Kraft, die vom Intellektuellen in dieser Stellung als empfindsamen Außenseiter in der Gesellschaft ausgeht, melancholischen Realismus. O ihr Götter, ich bitte euch nicht, mir die Jugend zu lassen, aber lasst mir die Tugenden der Jugend, den uneigennützigen Groll, die uneigennützige Träne. Zitat. Die jugendlichen Kämpfe gegen das Leiden an der Gesellschaft, gegen die Kälte der Geldinteressen, die despotischen Lebens- und Entfaltungsverbote, gegen die systematische Entwöhnung der Menschen von ihren natürlichen Bedürfnissen nach Ausgeglichenheit, Glück und Freiheit, finden ihren Ausdruck in den begrifflichen Anstrengungen der Philosophen und den rebellischen Konstruktionen der Dichter, die sich als Mandatsträger im allgemeinen Kampf für das Freiwerden der Menschen in der sozialen Revolution verstehen. Aber mit Blick auf Schelling und auch auf Kant und Fichte sieht Heine, wie rasch die Kraftvollen schwach, die Unermüdlichen müde, die Protestanten katholisch und die Jugendlichen alt werden. Und ein wackerer Komiker schließt sich am Ende tot. Das beschreibt er in der Vorrede zum Buch der Lieder. Den Fall der Abtrünnigen und Resignierten zu betrachten, löst ebenso Melancholie aus wie die eigene Erfahrung, überfordert, müde zu sein. Der Kampf gegen die Entfremdung unserer Sinne ist immer zu schwer für den Mut eines Einzelnen. Und die Idee der Freiheit, sagt Heine, warte nicht, bis wir sie ergreifen, sondern sie ergreift uns. Ich bin ein Sklave der Freiheit. Ich übersetze die Metapher so. Die Freiheit will sein, sie braucht zu ihrer Verwirklichung uns, die wir unter ihrem ebenso wirklichen Nichtsein leiden. Da wir also leiden, weil wir frei sein wollen und es nicht sind, ergreift uns schon die im Leid wartende Freiheit als Idee. Das ist hegelisch gedacht, würde ich mal sagen. So ist diese Idee konkret da im Leiden. Das ist Melancholie. Das deutsche Wort Schwermut ist deshalb so genau. Mut zur Freiheit unter den schweren Bedingungen der Nichtfreiheit. Melancholie ist also eine Krankheit, die nur bei fehlendem oder zerstörtem Mut eine Krankheit zum Tode ist. Das ist, wie sich versteht, eine politische Definition. Melancholie, allgemeiner, ist die Krankheit, die das Gesundwerden austrägt, wenn der Patient seinen Überforderungen nicht erliegt. Melancholie ist eine subjektive, tiefe, wahre Wirklichkeitserfahrung. Melancholischer Realismus ist demnach eine Tautologie, ein Wortgebilde, das eine Wahrheit zweimal sagt, sie möglicherweise übertreibt, weil andere sie verschweigen oder sie nicht mehr sehen. Sie sehen im Schimmel nur das Pferd, seine Funktion, seine Abstraktion, die Pferdestärke, den Nutzen. Ich sage weißer Schimmel, um dem Tier seine wahre Gestalt zu geben, mit der Farbe gebe ich ihm seine Individualität zurück, entreiße es den Abstraktionen. So auch Melancholie. Wen sie erfasst, der mag unter dem Leidensdruck ihrer zusammengeballten Weisheit sich ihrem latenten Todestrieb entziehen und allzu auffällig nach Freiheiten suchen gehen, die der herrschenden Vernunft widersprechen. So ist auch ihm in der Gesellschaft eine Abstraktion bereitgehalten, nämlich die Zuschreibung, ein Wahnsinniger zu sein. Ihm lauert die Ultima Ratio der Isolation. Das ist eine Anspielung auf die Isolationshaft. Also, ich sage melancholischer Realismus, weil der Denkende und Rebellische, der melancholisch wird, einen Aggregatzustand seiner Seele kennenlernt, der ihm die Wirklichkeit, wie sie ist, aber nicht sein sollte, aufs Schwerste fühlbar macht. So bedeutet melancholischer Realismus immer auch zugleich Antirealismus.
Ihr hörtet Auszüge aus einem Vortragsgespräch mit dem Literaturhistoriker Klaus Priekleb über Heinrich Heine und den Präkommunismus sowie einige Gedichte Heines in der Vertonung von Schubert. Falls ihr den ganzen Vortrag noch einmal nachhören wollt, der Mitschnitt wird in den kommenden Wochen auf dem Weblog spektakel.blogsport.de zur Verfügung stehen. Ich verabschiede mich, und zwar mit einem Lied von Christiane Rösinger, in dem ebenfalls ein kleines Heine-Zitat versteckt ist.
Wir sind sehr und es ist immer noch schlimm. Ich war beim Doktor Med, ich war beim Doktor Phil. Ich steh immer wieder auf, ich leg mich immer wieder hin. Die Tage sind zäh und es ist immer noch schlimm. Ich geh zur Ausgehgruppe und ins Spreewaldbad. Ich geh vor die Tür, ich geh durch den Park. Ich war beim Wrestler und beim Knochenmann. Ich war mit Benno Fürmann in Afghanistan. Ich war mit Mausi Lugner auf dem Opernball. Ich geh überall hin, ich schau mir alles an. Aber fragt mich einer, wie ist dir zumute? Wird so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen. Mich wird keiner am Boden sehen. Ich wart, bis ich das nächste Unglück anwandelt. Sich das symbolische Kapital in echtes verwandelt. Liebe, es klebt an mir wie Dreck. Und deine Freundschaft war ein schwaches Projekt. Ich red nicht mehr drüber, ich halt mich bedeckt. Dein Freundschaftsprojekt war ein böser Dreck. Ich geh zur Schnitzelgruppe und ins Prinzenbad. Ich fahr mit dem Auto, ich fahr mit dem Rad. Ich war beim Wrestler und beim Knochenmann. Ich war mit Benno Fürmann in Afghanistan. Ich war mit Mausi Lugner auf dem Opernball. Ich geh überall hin, ich schau mir alles an. Aber fragt mich einer, hey, wie ist dir zumute? Ach, grad so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen. Mich wird keiner am Boden sehen. Ich wart, bis ich das nächste Unglück anwandelt. Sich das symbolische Kapital in echtes verwandelt. Ich wart, bis das Elend hinter mir liegt. Und die Gerechtigkeit auch mal wieder sieht. Aber fragt mich einer, wie ist es zumute? Ach, grad so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen. Mich wird keiner am Boden sehen. Ich wart, bis ich das nächste Unglück anwandelt. Sich das symbolische Kapital in echtes verwandelt. Ich wart, bis das Elend hinter mir liegt und die Gerechtigkeit auch mal wieder.